ganz, ganz Langmut, ja genau, da stückt schon ins Herz, nicht wahr? Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und auch Enthaltsamkeit. Und heute wollen wir über Langmut. Das ist schon allein dieses archaische deutsche Wort Langmut. Da spüren wir schon, dass es hat etwas zu tun mit lange Mut zu haben. Oder das englische Wort ist fast noch besser, long suffering. Das heißt, lange Leid zu tragen zu können. Ne? Lange deine Leidenschaft aushalten zu können. Oder lange auch Schmerz, long suffering, Schmerz aushalten zu können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, so mit Geduld, da habe ich es nicht so, nicht wahr? Ich bin eher so wie dieser christliche Liedersänger Jürgen Wert, bitte den noch, der hat dann so ein Lied geschrieben und gesagt, lieber Gott, schenk mir Geduld, aber sofort. Ne? Wenn ich rede, dann hör mir zu, ne? Und wenn du redest, bitte nur, wenn ich Zeit habe, nicht wahr? Und schenk mir schönes Wetter jeden Tag und schenk mir einen guten Arbeitgeber und so weiter und alles. Das, ne, aber schenk mir Geduld dann, wann ich das will, nicht wahr? Und warten ist so eine Sache. Ja, wenn ich frei habe, montags ist ja mein Feiertag, heute ist ja dein Feiertag, ne? Aber montags mein Feiertag, dann habe ich eigentlich nichts zu tun, ne? Habe keine Telefonate, keine Termine und montags gehe ich immer einkaufen. Ne? Ich bin so einer von diesen Warteschlangentypen. Kennst du die Warteschlangentypen? Du nicht, ne? Aber ich bin der. Ne? Wenn ich dann komme, dann sehe ich schon, wer ist an der Kasse. Ne? Ich kenne ja all diese, die begrüßen mich auch schon mit Namen. Ach, hallo, was so, ne? Und ich weiß genau, wer braucht lange und wer braucht kurz. Ne? Dann haben wir erstmal so gescannt und dann scanne ich, wie viele Leute in der Schlange sind, ich habe genau gezählt, ne? Und dann scanne ich den Einkaufswagen, ne? Wie viel ist da drin und so weiter. Und dann habe ich genau gescannt und dann stelle ich mich natürlich an die Schlange, wo ich mehr Chancen habe. Ne? Und dann kommt dieser Moment, kennst du das auch? Dann kommt dieses Ding, was dieses Label nicht hat und dann ruft sie an. Ne? Oh, verloren. Ne? Und dann wechsle ich natürlich die Schlange zu der anderen Schlange. Ne? Aber die hat dann noch mehr Probleme, noch mehr Telefonate und dann gehe ich wieder zu meiner ursprünglichen Schlange und dann sind da schon zwei Leute vor mir. Ne? Und ich ärgere mich. Warten! Und hinterher ärgere ich mich, dass ich mich geärgert habe. Hey, was ist los mit dir? Du hast einen freien Tag. Warum? Du hast alle Zeit der Welt. Und ich habe mich geärgert, dass ich warten musste. Nicht wahr? Und das ist dieses Wort Langmut. Ne? Long suffering. Lange Leid zu tragen. Oder griechisch Makrothymia. Ne? Lange Leidenschaft, langer Zorn. Nicht wahr? Und trotzdem ist Geduld eine der schönsten Tugenden und doch die schwierigste für uns alle. Und doch hat sie so viel zu tun mit unserem Alltag. Nicht wahr? Denn wir brauchen Geduld. Geduld, das beeinflusst die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Das beeinflusst auch unseren Alltag. Ich habe euch mal hier aufgebaut den Marsch. Marshmallow-Test, das kennen ja nur so Leute, die mit Kindern arbeiten, kennen den Marshmallow-Test von Walter Michel. Nicht? Walter Michel war Psychologe und Kindertherapeut und Philosoph und er hat dann mal so einen Marshmallow-Test gemacht. Alles Schüler der ersten Klasse. Und dann hat er so die alle eingeladen so in so ein Zimmer mit Kamera, mit versteckter Kamera. Und dann hat er ihnen ein Marshmallow. Hätte ich eigentlich mit euch jetzt auch mal machen können. Ne? Ich gebe euch mal einen Marshmallow. Und dann hat er zu jedem Kind gesagt, pass mal auf, du kannst den Marshmallow jetzt voll runterschlucken, dann ist alles vorbei, nicht wahr? Aber wenn du jetzt wartest, ich sage dir aber nicht wie lange, ob du 5 oder 10 oder 15 Minuten, wenn du wartest und du wirst den Marshmallow nicht essen, dann kriegst du noch einen zweiten dazu. Ne? Das ist der Marshmallow-Test, nicht wahr? Und dann ist er rausgegangen und Kameras waren, die Kinder haben die Kameras nie gesehen. Und dann hat er die Kinder beobachtet. Ne? Manche Kinder schon war der Marshmallow weg. Die konnten einfach nicht warten. Ne? Sofort Marshmallow, glücklichster Tag meines Lebens. Ja, die haben aber keinen zweiten bekommen. Nicht wahr? Andere, die sind auf dem Stuhl hin und her, durch den Raum haben sich mit sich selber geredet. Oh, Geduld, warte noch ein bisschen, nicht wahr? Andere, die haben so geguckt, ne? Und dann haben sie so von unten so angeknabbert. Er hat wieder draufgestellt, ne? Weil sie dachten, die würden nicht beobachtet, aber er hatte alles durch die Kamera gesehen, nicht wahr? Und andere, die warteten, ne? Und kriegten einen zweiten. Und das Tolle war an dieser Studie, Michelle hat die halt begleitet durchs Leben, durch die Schule, durch die weiterführende Schule, Ausbildung, Studium, Beruf. Und was er herausgefunden hat, wenn ein Kind seine Lustimpuls kontrolliert hat, also schon als Kind, die waren einfach resilienter. Die haben mehr durchgehalten im Studium, mit Rückschlägen, konnten sie besser umgehen, die haben auch nicht so oft ihre Arbeitsstelle gewechselt oder verloren, weil sie einfach nicht impulsgesteuert waren, sondern weil sie diszipliniert waren und Geduld schon als Kind gelernt haben. Wow, also wir sprechen über ein Thema, was total wichtig ist für uns, für unsere Kinder, für unser Leben, Geduld. Nicht wahr? Aber wie gesagt, Geduld, eines der schwierigsten Themen. Und warum soll ich eigentlich geduldig sein? Erst Nummer eins, Argument Nummer eins, ich bin geduldig, weil Gott ist geduldig mit mir. Amen. Amen. Gott ist ein geduldiger Gott. Ne? Aber er ist ja nicht so, wie wir uns manchmal Gott vorstellen, so der alte Opa mit Brautschepart, der in seinem Rollstuhl sitzt und irgendwie nichts mehr mitkriegt und so von der Welt oder mit dem Rollator durch den Himmel eiert. Nein, nein, so ist nicht unser Gott. Gott ist nicht wie die griechischen Götter im Himmel, die so apathisch vom Himmel herabschauen, jetzt in der Ukraine, wo alle sich den Hals durchschneiden. Och ja, wir sind für unbewegten Beweger. Kennt ihr das? Das sind die griechischen Götter. Die kriegen wirklich nichts mehr mit. Ne? Die Götter, die alles geschaffen haben, die durch nichts bewegt werden. Nein, so ist nicht unser Gott. Gott ist ein passionierter Gott. Gott ist voller Feuer, voller Leidenschaft. Tatsächlich ist er der unbewegte Beweger und trotzdem wird er bewegt durch deine Entscheidung. Na, so, wenn du so, ach ja, ich kann ja machen, was ich will, Gott kriegt das sowieso nicht mit. Von wegen, weißt du? Gott ist nicht apathisch. Wenn zum Beispiel meine Frau, die ist ja 38 Jahre verheiratet, wow, meine Frau würde sagen, oh Schatz, es war schön, die 38, jetzt habe ich einen anderen Lover. Und ich würde sagen, ach ja, doch so ist das Leben, kann man nichts machen, nicht wahr? Ja, da muss ich in Seiten ein, da bin ich schon apathisch. Ne? Sondern ich würde mal sagen, ich bin halb Brasilianer, Gott, wo ist ein anderer? Erst bringe ich dich um und dann bringe ich mich um, nicht wahr? Das ist leidenschaftliche Brasilianische, pass auf, wie du heiratest, nicht wahr? Das ist Leidenschaft, so ist Gott, Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Und was heißt das für ihn? 4. Mose 14, Vers 18, der Herr ist langsam zum Zorn. Der Herr ist geduldig. Amen. Er gibt große Gnade, der Schuld und Treubruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Spürst du die Spannung, die in diesem Vers ist? Wie ist denn Gott? Ich hatte am Freitag auch zwei junge Männer, die haben mich auch gefragt, hey, wie ist das denn mit Gott? Es gibt doch eigentlich zwei verschiedene Götter. Ne? Im Alten Testament, das ist der rachsüchtige, blutige, blutrünstige Gott. Wenn du die Bibel nur so auf Schräg stellst, dann fließt schon das Blut raus, nicht wahr? Der werden ganze Völker vernichtet. Ne? Gott ist ein rachsüchtiger Gott. Aber im Neuen Testament, da haben wir den guten Gott. Ich sage dir, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber Gott hat sich nicht verändert. Gott ist dies gleichzeitig. Er ist ein passionierter Gott, er ist voller Rachsucht, weil er uns liebt mit einer eifersüchtigen Liebe. Aber weißt du, er ist auch passioniert verliebt in dich. Amen. Amen. Am Kreuz treffen sich diese beiden Balken. Trifft sich Gottes Gerechtigkeit, seine Eifersucht und all dieser Zorn liegt auf Jesus. Amen. Amen. Er hat all diesen Zorn getragen am Kreuz, damit seine Liebe offenbar wird. Ich liebe Jesus. Amen. In Jesus trifft sich die passionierte Leidenschaft Gottes. Und Gott, er ist leidenschaftlich in seiner Geduld. Langsam zum Zorn. Im Hebräischen heißt das Erek Apayim. Das heißt, er hat eine lange Nase. Kein Missverständnis jetzt, also ich glaube nicht, dass Gott ein Elefant ist, ne? Aber das ist so, wie ich, als meine Kinder noch klein waren. Ne? Du bist ja ein viel besserer Vater als ich, ne? Aber meine Kinder, die haben mich mal auf die Palme gebracht. Ne? Ich habe dann immer, bevor ich dann, da darf ich gar nicht predigen, ich mache noch einen kurzen Bildschnitt, nicht wahr? Und dann habe ich immer gesagt, so jetzt bevor ich mein Kind dann maßregle, ne, korrigiere, immer das Zimmer wechseln, ne, damit der Zorn bei dem Weg von einem Zimmer zum anderen runterkommt. Ne? So diese du möchtest gerne am liebsten dein Kind, ne, mit Feuerflammenwerfer, ne? Aber du hältst es zurück. Ne? Das ist Erik Apalien. Ne? Gott würde am liebsten seinen Flammenwerfer anstellen, um dich total zu vernichten in einem Augenblick. Aber er hält seinen Zorn zurück. Er ist langmütig, langsam zum Zorn. Das ist Erik Apalien. Und er hat eine lange Nase. Er hält seinen flammenden Zorn zurück. Und warum? Warum ist Gott geduldig? Ich sagte, warum? 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig. So müssen wir zusammen sagen, so ganz langsam. Gott ist langmütig. Ja, er ist langmütig. Er hat eine lange Nase euch gegenüber, da er nicht will, was will Gott nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Amen. Amen. Seine Leidenschaft, seine Liebe regiert über seinen Zorn. Das ist seine Langmut, nicht wahr? Und ihr Lieben, wie schnell ist ein Wort im Zorn gefallen? In einer Ehe, in einer Beziehung, wie oft ist es geschehen, dass im Zorn eine Beziehung zerbrochen worden ist? Nicht wahr? Aber wir brauchen diese Langmut, um lange Beziehungen zu führen. Nicht wahr? Und warum versuchst du deinen Ehepartner, warum versuchst du deine Kinder zu verändern mit etwas, was nicht funktioniert? Nicht wahr? Wir kommen sonntags, ne, kommen wir in den Gottesdienst und da hören wir uns gerne Theorie an, ne, wie das so geht, ne, so in der Theorie, ja, mit Liebe, mit Langmut, aber verheiratet sind wir mit unseren Gefühlen, nicht wahr? Und dann im Alltag, dann versuchen wir durch Zorn, durch Cholerik unseren Partner zu verändern, aber es funktioniert nicht, ihr Lieben. Es geschieht eben durch Geduld, Amen. Und deswegen versuch nicht, deine Ehefrau zu verändern durch deine Gefühle, sondern mit Verstand und mit Logik. Ne? Dass ich das als Barriere nochmal hinkriege, Wahnsinn. Ne? Meine Frau hat irgendwann, da waren wir so auf der Halbzeit unserer Ehe, ne? Da hat sie gesagt, Schatz, wenn das mit uns noch was werden soll, ne? Dann brauchen wir Verhandlung und Kompromiss. Ne? Da war ich total abgetönt, dachte ich, ja, oh, Schatz, wo ist die Leidenschaft, ne? Wo ist die Romantik, ne? Verhandlung und Kompromiss, nicht wahr? Ne? Das heißt also, wenn wir deinen Ehepartner, deinen Partner verändern möchten, hör auf meine Frau, ich bin die weiseste Frau im ganzen Universum geheiratet. Amen. Heirate immer nur einen weisen Menschen, denn Verhandlung und Kompromiss durch Liebe ist nicht Gefühl. Boah, ich weiß, das war sogar noch ein Gefühl. Ne? Liebe ist nicht Gefühl, Liebe ist Entscheidung. Keiner sagt Amen.
Amen, Amen.
So, wenn Sie dann zu Hause da in der Toilette sagen, Amen. Der Pastor hat gesagt, Liebe ist Entscheidung, Amen. Entscheidung, denn wir leben unser Leben nicht durch unsere Gefühle, wir leben unser Leben durch die Geduld, durch die Frucht des Geistes. Amen.
Amen.
Und wenn wir diese Geduld haben, weißt du, was Römer sagt über Gott? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit, den Reichtum seiner Geduld? Gott ist reich an Geduld. Amen. Sein Reichtum an Langmut, denn weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet. Amen. Das ist ja fantastisch. Denn wenn wir diese Güte, wenn wir diese Langmut heute empfangen durch den Heiligen Geist, dann haben wir etwas, das ist infektiös, das ist schlimmer als Corona. Amen. Preis dem Herrn, wenn du infiziert bist mit dieser Langmut, dann bringt es Veränderung in unserer Ehe, in unseren Beziehungen. Das ist wunderbar. So, das heißt, warum sollen wir geduldig werden? Warum sollen wir uns überhaupt mit Geduld befassen? Weil Gott ist geduldig. Amen. Und das Zweite, Geduld hat mit Hoffnung zu tun. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von zwei Müllsäcken, Sammlern aus Jakarta. Zwei Müllsammler aus Jakarta. Und das ist jetzt nur so ein Gedankenspiel, das ich mit euch durchspielen möchte. So ein Müllsammler in Jakarta hat einen der unattraktiven Jobs überhaupt auf der ganzen Erde. Sie tun es, um zu überleben. Ein Müllsammler in Jakarta, wenn er den ganzen Tag, das ganze Jahr, den ganzen Monat Müll sammelt, dann kriegt er pro Monat einen Euro. Das ist das, was er verdient. Ja. So, jetzt nimm an, der arme Müllsammler, geht irgendjemand, reicher Onkel aus Amerika, geht hin und sagt, du sammelst wie dein Kollege ein Jahr lang Müll und Plastik und am Ende des Jahres gebe ich dir 1 Million. Wow. Der eine verdient sich sein Geld, der andere kriegt 1 Million geschenkt. Einfach so. Aus Gnade. So, jetzt frage ich dich, das sind zwei, die haben die beiden die gleichen Pässe, die gleiche körperliche Konstitution, die gleiche gesundheitliche Voraussetzung, den gleichen miesen Job, die gleiche sinnlose Tätigkeit. Ich frage dich, wer von den beiden hat mehr Hoffnung? Ja. Der eine, der seine 12 Euro verdient, oder der andere, der weiß, der ist ein reicher Onkel aus Amerika und ich werde 1 Million Euro bekommen am Ende meines Jahres. Verstehst du? Zwei identische Menschen, doch zwei völlig verschiedene Hoffnungen. Und ich möchte dir heute so sagen, Geduld, die ich habe, die du hast, die ist eng verbunden mit Hoffnung. Und ich möchte dich heute fragen, hast du Hoffnung in deinem Leben? Ja. Hoffnung ist das, was unser Leben total verändern kann. Hoffnung ist etwas gerichtet auf die Zukunft. Weißt du, aber Hoffnung kann dein Leben heute verändern. Das ist das, was unsere Großväter damals in der Römerzeit, wo die Christen verfolgt wurden. Ne? Ein Gottesbesuch wie heute, ne? Freikarte fürs Kolosseum, für die Löwen. Ne? Aber nicht im Zoo, sondern im Kolosseum, da wurden sie zerrissen, ne? Wurden sie als Fackeln verbrannt bei Nero im Kolosseum. Und sie haben zueinander gesagt, Maranatha. Maranatha, der Herr kommt bald, da war eine Freude, da eine Hoffnung war in ihnen. Hoffnung verändert unser Leben jetzt. Das ist das, was ich dir gern mit ans Herz legen würde. Was motiviert dich? Motiviert dich das, was du selber erarbeiten kannst? Na? Das ist ja, wir müssen verstehen, dieser Vers, den wir hier betrachten, Galater 5, war ja geschrieben an eine Gemeinde, in Galatien. Diese Gemeinde, das waren nicht Juden, das waren Heiden. Die kamen aus dem tiefsten Götzendienst. Ja. Sie haben Götzen angebetet, sie waren wahrscheinlich alkohol- und drogenabhängig, waren in tiefsten okkulten Traditionen verbunden und bis zu dem Tag, wo sie Jesus Christus fanden, wo sie Freiheit fanden. Was für ein wunderbarer Tag. Aber irgendwann kam diese Herausforderung, die haben wir alle, dieser Test. Da kamen dann Juden, die Jesus nachfolgten und sagten, hey, ihr seid nicht gut genug, so wie ihr jetzt seid. Jesus genügt nicht. Ne? Ihr müsst noch euch beschneiden lassen, ihr müsst noch die mosaischen Gebote, ihr müsst noch was dazu tun. Und dann kommt ihr erst ins Paradies. Nicht wahr? Und das ist das, was wir heute in unserer leistungsbetonten Gesellschaft erleben. Du bist erst wertvoll, wenn du etwas leistest. Du bist erst wertvoll, wenn du ein hohes Gehalt hast. Du bist erst wertvoll, wenn du das und das und das, das hast. Ne? Oder wenn du die und die Dinge tust. Ne? Gibt es auch so gemein. Ne? So und so viel in der Bibel liest oder betet. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, nicht wahr? Aber das ist leistungsorientierte Identität. Ich bin erst ein guter Christ, wenn ich das und das und das tue. Aber ich möchte dir heute sagen, wir leben hoffnungsorientiert. Amen.
Amen.
Wir haben unsere Identität nicht aus dem, was wir tun, sondern unsere Identität wird uns geschenkt.
Ja.
Weil du bist eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn Gottes. Sag mal Amen.
Amen.
Wir sind wertvoll durch Jesus Christus. Amen. Das heißt, unsere Geduld kommt aus Hoffnung. Hoffnung, dass wir einmal nach Hause gehen. Unsere Identität ist aus Gnade. Und was so Hoffnung und Geduld führt zu Disziplin. Wenn wir Geduld haben, dann entscheiden wir nicht lustorientiert. Ne, dann sind wir nicht so wie das eine Kind, das den einen Marshmallow sofort verschlingt, sondern wir werden Menschen, die auch durch Vernunft, durch den Kopf Entscheidungen treffen können. Manchmal da steht unser Herz uns selber im Weg. Ne, unsere Emotionen, wir sind Emotionen gesteuert, aber Gott ergibt uns den Helm des Heils zur Beschützung von was? Unserem Kopf. Wenn wir in der Bibel von Kopf sprechen, sprechen wir immer von Leitung. Und ich möchte dich heute einladen zu einem Leben, das gesteuert ist durch den Kopf Christi. Amen. Dass wir aus der Autorität Christi leben. Das ist fantastisch, nicht wahr? Und schau mal, das sind so Leute, die den einen Marshmallow gegessen haben, sofort. Die sind so wie Esau, nicht wahr? Esau war der Erstgeborene, 5 Minuten vor Jakob, nicht wahr? Und er war gesegnet, er hat das Erstgeburtsrecht, er hat eine Zukunft von Gott. Und er hat sein Erstgeburtsrecht, ihr kennt die Geschichte, verkauft. Für einmal Linseneinkauf. Ne? Also Linsen finde ich sowieso nicht so cool, ne? Aber er war so hungrig, ne? Er hat so einen Kohldampf gehabt. Er hat seine Berufung, seine Zukunft verkauft. Für seinen Hunger zu stillen. Nicht wahr? Oft treffen wir bauchorientierte Entscheidungen. Aber wenn wir Geduld haben, Geduld des Heiligen Geistes, dann lassen wir uns nicht hinreißen, bauchorientierte Entscheidungen zu treffen. Denk an David. David, er hatte dann Urlaub genommen, wo man nicht Urlaub nehmen soll. Ne? Andere Kriegsherren zogen in die Schlacht. Er blieb zu Hause und hat Urlaub gemacht, nicht wahr? Und dann war ihm langweilig. Und dann hat er in seiner Langeweile hat er seine Nachbarin nackt baden sehen. Und das hat seinen Verstand gefüttert. Ne? Damals gab es noch kein YouTube, gab kein TikTok und Instagram, aber gab die nackte Nachbarin, nicht wahr? Und die Frage ist, womit fütterst du deine Gedanken? Ja? Und er traf eine Entscheidung, die seine Generation nach ihm noch beeinflusst hat. Lustorientiert, lustmotiviert, aber die Geduld Gottes, die bringt uns zu dieser Freiheit, dass wir nicht aus unseren Emotionen heraus, ja, gibt es diese Emotions-, wie ich nenne sie immer, Gefühlschristen, ne? Oh, Pastor, heute fühle ich mich nicht so, und dann kommt Donnerstag wieder, ne? Dann fühle ich mich vielleicht anders, ne? Dann kann ich vielleicht, heute fühle ich mich und heute fühle ich nicht so, dass Gott mit mir ist und so. Nein, wir treffen Entscheidungen, weil die Geduld Gottes heißt auf uns. Amen. Wir treffen Entscheidungen durch die Weisheit Gottes oder Simson. Simson gesalbt, das Volk Israel zu befreien durch seine außergewöhnliche Kraft. Aber er hat seine Salbung missbraucht. Ne? Wo hat er mit den Löwen gekämpft? Im Weinberg, er war Nazirea. Vielleicht kennt ihr euch ein bisschen aus in der Bibel. Nazirea hat ein Gelübde genommen, niemals von den Trauben zu essen. Ja, wo wurde er angegriffen? Im Weinberg. Ne? Wo verbringst du deine Qualitätszeit? Nicht wahr? Das Geduld bringt uns zu Disziplin. Und wie können wir ungestillte Sehnsüchte, Lüste zur Ruhe bringen? Durch die Frucht des Geistes. Amen. Indem wir schauen auf die Hoffnung, indem wir schauen auf das, was uns verheißen ist. Kolosser 1, Vers 10. Um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Wie können wir ein heiliges Leben führen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes? Wie können wir wachsen in unserem Leben? Wie können wir heilig und diszipliniert leben, indem wir unser Verstand füllen mit dem, was Gott ist, wie Gott ist, was unsere Zukunft ist, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Und er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis. Amen. Und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Amen. Wir sind befreit von einem emotionsgesteuerten Leben und sind befreit dazu, dem Geist nachzuleben, wandert im Geist und nicht im Fleisch. Amen. Und das Zweite ist, Geduld heißt Resilienz. Also Thomas, er war ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus Christus. Er war genauso leidenschaftlich wie Petrus, genauso wie die anderen Jünger. Ne? Er sagt sogar in Johannes 11, Vers 16, hey, lasst uns mit Jesus nach Jerusalem gehen. Ne? So wie jetzt kommt Pastor Bill Wilson, ne? Aus der Bronx, ne? Dreimal abgestochen, einmal durch die Wange geschossen und so weiter. Er hat viel mehr große Geschichten miteinander bekommen. Ne? Ich muss sie mal kennenlernen, nicht wahr? Und das ist so wie Thomas sagt, lasst uns in die Bronx gehen und mit Jesus sterben. Er war leidenschaftlich. Warum? Er hatte auch eine Hoffnung, so wie unsere beiden Mühsamer. Er hoffte, dass Jesus wieder Israel zur Macht bringen würde. Und ihn natürlich auch. Er würde eine kleine Bürgermeisterstelle bekommen, ne? In Haifa, nicht wahr? Und einmal so ein bisschen auf die Pauke hauen. Nicht wahr? Thomas war auch erfüllt mit Hoffnung. Manchmal gehen wir so in die Gemeinde. Ne? Jetzt wird diese Gemeinde mir meine Wünsche erfüllen. Oder ich glaube, die christlichen Schulen oder christlichen Kindergärten, die haben es doch viel schlimmer. Ne? Unsere christlichen Lehrer, dann kommen dann die Eltern mit ihren Kindern und endlich eine christliche Lehrerin, die mir hilft, mein Kind zu erziehen. Nicht wahr? Das sind viele Erwartungen, die man an dich bringt. Und er wurde enttäuscht. Sein Rabbi Jesus, gedemütigt, vor allem voll, ausgezogen, gepeitscht, gequält, gemartert, nackt, statt am Kreuz. All seine Hoffnung war zerbrochen an einem Tag. Bist auch enttäuscht, manchmal von Kirche, manchmal enttäuscht von christlichen Leitern, ich mache keinen Aufruf, ne? Wahrscheinlich würde jeder Antwort geben, wenn wir ehrlich sind, aber wir alle erleben Enttäuschung in unserem Leben. Wir alle erleben Setbacks, Rückschläge in unserem christlichen Lauf. Aber weißt du was, der Marshmallow-Tester herausgefunden hat über die Kinder, die warten konnten mit dem Marshmallow, der selbst auch in Enttäuschungen und Rückschlägen im Studium oder Beruf, sie hatten diese Kraft, die man Resilienz nennt, diese Widerstandskraft, umzugehen mit Enttäuschungen, Geduld zu haben miteinander. Geduld, das ist dieses gewisse Etwas. Geduld mit unseren Kindern. Geduld mit unserem Ehepartner. Geduld selbst in der Gemeinde. Amen. Amen. Geduld am Arbeitsplatz. Das ist dieses gewisse Etwas. Epheser 4, Vers 2. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wie können wir geduldig sein? Mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe tragt. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist, wo wir auch enttäuscht werden, wo wir uns gegenseitig verletzen. Aber die Geduld hilft uns, auch über Enttäuschung hinüber zu kommen. Es ist die Hoffnung, die Thomas verloren. Wir kennen seine Geschichte. Selbst als die Jünger zu ihm kamen und sagten, der Herr ist auferstanden, sagte er, erst wenn ich meinen Finger, versteht ihr, gefühlsorientiert, ne, wenn ich meinen Finger in die Wunde lege, ne, wenn ich seine Seite betaste, Gefühl, ne, gefühlsorientiert, war Thomas, das sind wir auch, das bin ich auch, nicht wahr? Und dann kommt er, ihr kennt die Geschichte, wo er Jesus begegnet. Und er sagte, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt zu ihm, jetzt glaubst du, weil du mich gesehen hast, selig sind die, die nicht sehen und Gott glauben. Amen. Amen. Das ist die Kraft der Auferstehung. Amen. Der Herr ist auferstanden. Amen. Ich weiß auch, wenn es nicht groß sagen, aber der Herr ist immer auferstanden. Amen. Der Herr ist auferstanden. Das ist das, was ihm schätzt, was ihm. Dieser religiöse, der jüdische Religionsphilosoph, der gesagt hat, ich glaube nicht an die Auferstehung, ich schreibe auch extra ein Buch gegen die Auferstehungstheorie der Christen, weil es gab auch andere Rabbiner, da gab es auch so Auferstehungsgeschichten, ich will denen das beweisen. Und dann stolperte er über seine eigenen Zweifel und sagte, hey, das ist die Das ist die schlechteste Fälschung, die ich jemals gelesen habe. Frauen, die das erste Mal von der Auferstehung berichten. Frauen hatten damals nichts zu sagen, durften noch nicht mal vor Gericht. Das ist die schlechteste Fälschung, die ich jemals gelesen habe. Sogar die Jünger glaubten den Frauen nicht erst auferstanden. Ich schreibe doch nicht, ich ziehe mich doch nicht aus, wenn ich eine Fälschung schreibe, erzähle ich doch nicht von meinen Schwächen. Das Evangelium zeigt die Schwächen seiner Jünger. Und Pinchas glaubt, wie gesagt, ich glaube heute an die Auferstehung Jesu. Weil diese Leute, die total enttäuscht waren, die resigniert waren, die alles hinschmeißen wollten, von einem Tag zum anderen waren sie verändert. Amen. Waren bereit zu leiden, das Evangelium, bereit sogar zu sterben. Das ist Resilienz. Wie kommt Resilienz, wie kommt Geduld in unser Leben? Durch die Auferstehung unseres Herrn. Amen.
Amen.
Preist den Herrn. Und das Letzte ist, Geduld ist Hoffnung durch den Heiligen Geist. Wir alle sind unter Druck. Mal mehr, mal weniger. Der Alltag fordert uns. Am letzten Mal zusammengesessen und gesagt, früher war es irgendwie nicht so, war gemeint auch irgendwie anders, Leute hatten irgendwie Zeit, ne? Heute haben wir gar keine Zeit mehr. Ne? Der Job frisst uns auf, die Schulden fressen uns auf, jetzt muss jeder da eine Wärmepumpe einbauen, wie soll ich das noch schaffen und alles Mögliche, nicht wahr? Und wie kann ich meine Gaspreise bezahlen? So viel Druck, wir stehen unter Druck. Und weißt du, wie können wir Geduld haben, wenn wir unter psychischem Druck sind? Wir alle erleben das. Und so war es mal bei Saul. Saul war zum König berufen, er war schon zum König gesalbt. Und er kann die Prüfung des Lebens. Wir alle erleben Prüfung des Lebens. Ne? Ja, dann denkst du so, da hast du für Jesus entschieden, die beste Entscheidung meines Lebens. Und dann kommen die Tests in unserem Leben. Ne? Wer will Tests? Keine Hand gebogen. Ne? Oder sehe ich noch ohne Hand? Wer will freiwilligen Tests? Ja, dann kommen die Tests, die Marshmallow-Tests, die kommen in unserem Leben aber noch viel schlimmer als bei den Erstklässern. Und Saul hatte diesen Test. Die Feinde in der Überzahl, dieser Druck, denn seine eigenen Leute, die sind ihm weggelaufen, die haben sich in Dornbüschen versteckt, in Höhlen. Ne? Der stand bei ganz alleine da. Aber er hatte den Test, er sollte warten auf den Mann Gottes. Auf Samuel, den Propheten. Denn Samuel hatte ihm gesagt, warte auf mich, warte. Ne? Kannst du dich noch an die Kasse erinnern? Dein Pastor an der Kasse bei Rewe? Ne? Selbst das kann dein Pastor nicht. Aber warte auf mich, nicht eine Minute an der Kasse von Rewe, sondern 7 Tage. 7 Tage warte auf mich und dann will ich das Opfer opfern und dann will ich dich segnen und dann wirst du deinen Sieg von Gott bekommen. Ja, das ist ja auch so ein christlicher Spruch, den wir alle so drauf haben. An Gottes Wegen ist alles gelegen. Amen. Sagen ist eine Sache. Tun, das ist eine andere Sache. Nicht wahr? Und dieser Druck erhielt bis 7 Tagen. Und dann kam der Pastor zu spät. Man kennt ja auch solche Pastoren, die zu spät kommen. Nicht wahr? Ich komme schon pünktlich, der Pastor kommt noch zu spät, nicht wahr? Samuel kam zu spät, er kam nicht zu der vereinbarten Zeit. Und dann war der Geduldsfaden gerissen. Und Saul half sich selbst, weil er vertraute auf seine eigenen Leute. Er vertraute nicht auf den Segen Gottes. In Druck kommt manchmal hervor, was in deinem Herzen ist. Amen. In Druck kommt man nur hervor, was du wirklich glaubst. Ne? Der ist nicht wichtig, was auf deiner Taufkarte steht, auf deiner Mitgliedsbescheinigung, das ist nicht wichtig, sondern im Druck, der kommt hervor, was du wirklich glaubst, dass du glaubst. Und dann hat er sein Opfer selber geopfert und er hat zwar den Kampf gewonnen, aber er hat seine Berufung verloren. Wir alle kennen die Geschichte. Und so ganz anders, David, wer war David? Schon als Kind hat er den Löwen erschlagen, den Bären erschlagen, Goliath erschlagen. Ein kampferfahrener Mann. Und als er König wurde, kamen die Philister, wollten ihn platt machen, genau wie Saul. Gleiche Geschichte. Und David hatte Erfahrung. David war mit allen Wassern gewaschen. Aber er sagte, nicht aus meiner Erfahrung, wie ich gegen den Feind ausziehen soll. Er suchte die Stimme des Herrn. und wartete, bis Gott antwortete. Und dann sagt Gott, sie greift sie von vorne, von der Front. Und hat genau das gemacht, was Gott ihm gesagt hat, und er hat gewonnen. Und dann kam ein zweiter Kampf, und hätte er sagen können, ich bin erfahren, sowohl in meinem Job als auch spirituell. Gott hat mich einmal so geführt, Gott wird mich immer so führen, nicht bei der Arbeit. Und sagt, ich will den Herrn noch einmal fragen. Und Gott antwortete ihm und sagt, ich will diesmal, dass du sie nicht von vorne, von der Front aus angreifst, sondern im Hinterhalt. Und warte, warte, ne, dieses Wort, was wir alle so lieben, ne, warte, immer jetzt keine Zeit, ey. Warte, bis du meine Schritte hörst in den Wipfeln der Bäume. Und wenn du die hörst, dann greif an. Und David, das war das Herz von David, er wartete, bis er die Schritte Gottes hörte in den Wipfeln der Bäume. Und das ist, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Bei Himmelfahrt, Donnerstag, Feier bei Himmelfahrt, ne? Falls du nicht wusstest, was das bedeutet. Ne? Jesus ist zum Himmel aufgefahren und sie waren alle motiviert bis in die Zehenspitzen. Ne? So sind ja Evangelisten, die sind ja manchmal Kopfschmerz für die Gemeinde. Ich bin ja auch so ein Evangelist. Ne? Evangelisten sagen, hey, was verschwendet ihr eure Zeit hier? Warum sitzt ihr alle hier? Ist schon wieder ein Auto vorbeigefahren. Hast du gemerkt? 5 Leute, die in die Hölle fahren. Ne? Und du sitzt hier und erwärmst hier deinen Stuhl, wir müssen alle raus, wir müssen evangelisieren. Das sind Evangelisten, die mag eigentlich niemand in der Gemeinde, nicht wahr? Und so waren da bestimmt auch Leute, aber Jesus sagt, wartet, bleibt in der Stadt, bis ihr angetan seid mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und sie blieben dort, bis Pfingsten kam. Und die Kraft des Heiligen Geistes kam über sie. Sie wurden alle erfüllt. Erst Apostelgeschichte 1, Vers 8, und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Galiläa, Samaria, bis nach Alfa.
Amen.
Weißt du, mein Herr,